Sie möchten in Ihrem M&A-Business keine Zahl dem Zufall überlassen? Die Finance Multiples sind das Tool für die professionelle Unternehmensbewertung, das Ihnen schnell, mühelos und effizient bei strategischen Entscheidungen zur Seite steht. Von Microcap bis Largecap mit über 40.000 Datensätzen für 20 relevante Branchen liefern die Finance Multiples die Grundlage für Ihre Business-Analysen. Überzeugen Sie sich selbst vom interaktiven Dashboard mit der kostenfreien Demo-Version auf finance-magazin.de/finance-multiples. Damit müssen Sie rechnen.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ansaniert statt restrukturiert. Die größten Fehler in der Krise. Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der seit 15 Jahren Unternehmen restrukturiert. Drei davon bei BGP, zwei bei Mazars und jetzt seit fast 10 Jahren bei Helpling Business Advisors. Hier ist Thilo Herberts mittlerweile zum Managing Director aufgestiegen und kann intern auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen, der in der Sanierung auch dringend benötigt wird. Schön, dass du mit dabei bist, Thilo.
Hallo Bastian, freut mich, dass ich bei euch sein darf.
Darüber freuen wir uns auch. Vielleicht können wir mal ein bisschen mit dir starten. Bist du zufällig in der Restrukturierung gelandet und was hat dich da gehalten? Du machst es ja eigentlich dein gesamtes Berufsleben lang.
Das ist so. Ich mache das mein gesamtes Berufsleben lang und ich bin, wie du sagst, zufällig in der Restrukturierung gelandet. Du hast gerade schon gesagt, 15 Jahre, vielleicht sind es auch ein oder zwei Jährchen länger, aber ich habe Diplom-Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich bin ein Sauerländer Junge sozusagen und hatte immer den Plan, eigentlich meine Karriere so im klassischen deutschen Mittelstand zu verbringen. Und ich habe aber 2008, 2009 so in die Hochphase der Weltfinanzkrise rein studiert. Und der ein oder andere Zuhörer wird sich sicherlich daran erinnern, dass es damals mit dem Jobmarkt jetzt nicht so positiv war. Und auf einer etwas verzweifelten Suche bin ich dann durch Zufall über das Thema Sanierung, Restrukturierung, Transformation gestolpert und habe gedacht, das müsste doch eigentlich jetzt Hochkonjunktur sein in der Phase für solche Beratungsgesellschaften. Und ja, so bin ich dann letztlich in die Restrukturierung gekommen. Das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, weil es klar, gerade auch junger Berater, extrem vielseitig, man lernt viele Unternehmen kennen, unterschiedliche Branchen kennen. Es ist ein sehr anspruchsvolles Thema und ja, man sagt es ja in der Branche auch so ein bisschen, einmal Restrukturierung, immer Restrukturierung und genauso war es bei mir dann am Ende auch.
Na und das mit dem deutschen Mittelstand hat ja dann auch noch ganz gut geklappt. Ich fürchte, da bist du häufiger als uns gesamtvolkswirtschaftlich lieb sein kann. Gerade aktuell ist ja jetzt kein Geheimnis, die Zahl der Restrukturierungen im Mittelstand nimmt massiv zu. Ist das mehr, als der Markt für Experten vertragen kann? Gibt es genügend Leute wie dich?
Ja, das ist die Frage, die bekommen wir oder auch ich häufiger gestellt. Die Situation, also es sind natürlich schon relativ viele Situationen, die wir sehen. Es sind nicht immer so klassische Restrukturierungssituationen oder sogar Sanierungssituationen. Viele Unternehmen kommen heute auch schon ein bisschen früher, wenn man mal so an typische Krisenzyklen denkt, die kommen ein bisschen früher. Das sind dann vielleicht eher Ertrags- und Kostenoptimierungsfragestellungen oder ich sag mal so strategische Neuausrichtungen, die ja immer sehr nah auch am Werkzeugkoffer der Restrukturierung dran sind. Viele stellen sich natürlich auch schon rechtzeitig jetzt Transformationsfragestellungen, weil ihre Geschäftsmodelle vielleicht disruptiert werden von neuen Unternehmen, die in die Märkte eintreten. Ich glaube in Summe schon, weil ich glaube auch, dass unsere Branche einfach effizienter geworden ist, auch durch Digitalisierung, Zusammenarbeit und auch sich ein Stück weit professionalisiert hat. Nicht nur auf der Beraterseite, sondern auch auf der Seite der Anwälte etc. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit effizienter geworden ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch im Moment keiner, weder wir, aber auch keiner unserer Marktbegleiter über leere Auftragsbücher klagt.
Na, immerhin, für euch ist das ja schön. Und wir wollen ja heute mal darüber sprechen, wie man richtig restrukturiert und warum es auch leicht passiert, dass man nur an den Symptomen herumdoktert. Wir haben ja auch viele Finanzinvestoren als Hörer, die eigentlich mit Sanierung nichts zu tun haben wollen, jetzt aber vielleicht doch ein paar Crashkurse in ihrem Portfolio erhalten. Und auch für sie sollten wir einiges Spannendes zu berichten haben. Deine Grundthese lautet ja, dass die bisherigen Ansätze oft zu kurz greifen. Dass die Unternehmen glauben, sie haben ein Kostenproblem und in Wirklichkeit haben sie eigentlich ein Geschäftsmodellproblem. Und den Umgang mit diesem Problem hast du in eine ganze Reihe von Teilthesen heruntergebrochen, die wir dann, glaube ich, im Podcast einfach mal so ein bisschen durchgehen werden. Lass uns aber erstmal deiner Kernthese widmen. Woher kommen denn die aktuellen Probleme in den Geschäftsmodellen?
Ja, was wir sehen, ist, dass das gesamte Umfeld sehr viel komplexer geworden ist, als das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war. Also wenn ich mal zurückdenke, du hast ja eingangs noch gefragt, wie bin ich eigentlich zur Restrukturierung gekommen? Wenn man sich mal an die Finanzkrise zurückerinnert, das war natürlich auch ein exogener Einflussfaktor, der darauf gewirkt hat, und dann wurde es mal für zweieinhalb Jahre für alle etwas schwierig. Aber das Problem war eigentlich klar, wo es herkommt. Das konnte man dann lösen und dann hat man sich wieder auf den richtigen Weg zurückbegeben. Und das, was wir im Moment sehen, ist ja, dass fast die Krise, also auch durch externe Einflussfaktoren, dass es ja für viele Unternehmen fast schon zum Normalzustand geworden ist. Das hat vielleicht ein Stück weit angefangen mit der Covid-Pandemie und wir haben dann Probleme in Lieferketten gesehen, das Thema rund um politische Konflikte, kriegerische Handlungen. Wir haben jetzt ja sehr aktuell die Zollproblematik. Also es ist einfach eine ganze Reihe von externen Einflussfaktoren, die auf die Unternehmen einwirken und die man so ganz einfach, wenn man nur an einer oder zwei Schrauben dreht, gar nicht mehr lösen kann. Also da reicht es im Prinzip, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht zu sagen, wir sparen mal ein bisschen beim Personal und wir gucken mal, dass wir ein bisschen was noch aus dem Rohertrag rausholen und vielleicht können wir auch bei unseren sonstigen Kosten noch ein bisschen drücken. Das reicht nicht aus, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben, sondern muss viel, viel tiefer ins Geschäftsmodell einsteigen und da wirklich die Symptome, die Ursachen verstehen und die da auch ganzheitlich lösen.
Also war eigentlich schon bei deiner ersten These, nämlich dass die operative Restrukturierung nur dann greift, wenn das gesamte Geschäftsmodell mit betrachtet wird.
Ja, genau. Also diese Ganzheitlichkeit entsteht aus unserer Sicht daraus, dass wir sagen, dass das Geschäftsmodell, da gibt's Produkte, da gibt's Kunden, da gibt's Märkte, die bedient werden. Das Geschäftsmodell hat eine gewisse Ertragslogik oder eine gewisse Ertragsmechanik. Das heißt, wie komme ich eigentlich zu meinen Umsätzen? Wie sieht meine Kostenstruktur aus? Ich habe Prozesse, eine gewisse Organisationsform. Ich habe gewisse Ressourcen, die ich brauche. Und all das ist sehr stark miteinander vernetzt. Es gibt sehr große Abhängigkeiten und muss halt eben darauf achten, dass wenn ich an einem Rädchen drehe, dass ich gleichzeitig auch in allen anderen Geschäftsmodelldimensionen, wenn man so will, die Rädchen mitdrehe, dass das Ganze dann in sich auch noch schlüssig und funktionsfähig ist. Und schlimmer, wenn man das Ganze vielleicht nochmal umdreht, muss ich natürlich aufpassen, wenn ich an irgendeinem Rädchen so richtig drehe, dass ich da nicht irgendwo was kaputt mache. Das ist das, was wir vielleicht häufiger sehen, dass du hast es eingangs angesprochen, dass das Ansanieren vielleicht, dass man sehr stark an der Kostenschraube dreht. Man sieht natürlich dann auch relativ schnell in den Ergebnissen, dass es vielleicht funktioniert, dass sich die Ergebnisse verbessern. Häufig stellt man dann aber fest, dass das nur von kurzfristiger Dauer ist. Man hat es dann mal ein Jahr, vielleicht zwei Jahre und dann steckt man aber vielleicht drei oder vier Jahre später wieder in den gleichen Problemen oder möglicherweise noch in schlimmeren Problemen.
Ja, kannst vielleicht gleich nochmal ein bisschen auch plastisch berichten, was das konkret heißen kann, wenn man nicht alles mitbedenkt. Aber lass uns vorher mal zur akuten Krise kommen. Dann ist ja typischerweise der Fokus auf der Liquidität. Und das ist die ganz klassische, harte Restrukturierung. Du sagst, das sichert zwar das Überleben, aber nur das stimmige Geschäftsmodell sichert die Zukunft. So, das klingt erstmal sehr überzeugend. Auf der anderen Seite muss man ja doch auf beides achten. Und das sind ja Dinge, die sich möglicherweise in der Praxis durchaus mal beißen können.
Das ist leider so. Ich glaube, und du hast es erwähnt, also ohne Liquidität wird es nicht gehen. Ne? Also das heißt, wenn man in einer akuten Krisensituation ist, ist das natürlich nach wie vor das Nonplusultra. die Liquiditätssituation zu stabilisieren. Ich denke aber, was man dabei immer betrachten muss, ist, dass man bei dieser kurzfristigen Stabilisierung der Liquiditätssituation schon das ganze Geschäftsmodell und auch in die Zukunft ein Stück weit im Auge hat und sicherstellt, dass man da jetzt nicht irgendwelche Dinge, ich sag mal in Anführungszeichen, kaputt macht im Geschäftsmodell, die man nachher nicht mehr geheilt bekommt. Und insofern sagen wir, dass eigentlich eine Restrukturierung oder man könnte vielleicht auch von Transformation sprechen, eben die finanzielle und damit auch die Liquidität, aber eben auch die operative und die strategische Perspektive miteinander verbinden muss.
Ja, oft geht es ja darum, dass erstmal einfach nur die Finanzierung gesichert bleibt. Das heißt, der wesentliche Adressat jeder Restrukturierungsmaßnahme sind dann typischerweise die Banken. Verändert das den Restrukturierungsansatz? Haben die überhaupt ein Verständnis für die Details der operativen Sanierung? Könnt ihr in diesen Fällen tatsächlich so rangehen, wie ihr das eigentlich mittelfristig für richtig haltet? Stichwort Geschäftsmodell.
Ich würde sagen, ja. Also wir treffen schon in der Bankenlandschaft auf sehr erfahrene Akteure. Und ich glaube, die Banken, die interessiert wahrscheinlich weniger jetzt das operative Mikromanagement, wenn man so will. Aber ich glaube, jede Bank legt einen sehr großen Wert darauf, dass aufgezeigt werden kann, dass das Geschäftsmodell in Zukunft wieder funktioniert. Jetzt bin ich nicht der Regulatorik-Experte, aber ich denke auch schon allein aus dieser Brille, und das sind ja auch die Anforderungen der Rechtsprechung, wovon durchgreifend saniert oder restrukturiert häufig gesprochen wird. Ich glaube, das ist allein aus der Perspektive eben schon wichtig und wir treffen da eigentlich bei den Finanzierern und insbesondere bei den Banken auf offene Ohren und im Prinzip haben sie eigentlich genau diese Anforderungen an die Restrukturierung.
Für die Banken geht es im Wesentlichen um Kapitaldienstfähigkeit. Für den Unternehmer geht es um den Erhalt des Unternehmenswerts. Und du sagst, der größte Wertvernichter ist eigentlich das Nichtverstehen von Geschäftsmodellabhängigkeiten. Hast du eben schon mal kurz darauf hingewiesen. Vielleicht kannst du mal an ein paar Beispielen klar machen, wo da tatsächlich die Gefahren lauern.
Ich würde es vielleicht mal umdrehen, um die Potenziale aufzuzeigen und dann am Ende vielleicht nochmal kurz auf die Gefahren zurückzukommen. Aber um das mal an einem Beispiel zu erläutern, wir sind häufig irgendwo bei klassischen technologieorientierten produzierenden mittelständischen Unternehmen im Einsatz und da hast du häufig beispielsweise mit sehr komplexen Produktprogramm zu tun. Also da ist eine riesige Variantenvielfalt in den Produkten. Was für uns immer ein großer Hebel ist, wo wir sagen, eine Reduzierung der Variantenvielfalt, die hebt Potenziale eben im gesamten Geschäftsmodell. Aber ich kann natürlich nicht einfach hingehen und sagen, ich reduziere jetzt mal meine Varianten von, ich weiß nicht, vielleicht habe ich heute 5.000 Artikel und ich reduziere das irgendwie auf 2.500 Artikel, sondern ich muss natürlich mit betrachten, wie kommuniziere ich das mit dem Kunden? Ist die Folge, dass ich möglicherweise gewisse Märkte nicht mehr bedienen kann und mich aus diesen Märkten zurückziehen muss? Welchen Einfluss hat das dann wieder auf meine Umsätze, auf meine Ertragslogik? Ich muss gleichzeitig sicherstellen, dass ich meine Prozesse und meine Organisation so anpasse, dass dieses Produktportfolio auch, ich sag mal, weiterhin in Anführungszeichen klein bleibt und nicht wieder aufgebläht wird. Also da ist, je nachdem, an welchem Stellschräubchen man dreht, hat das eben einen relativ großen Einfluss. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Kostensituation. Wenn ich das dann schaffe, habe ich natürlich Riesenpotenziale in meiner Fertigung, in meinen administrativen Prozessen etc., die mir dabei helfen, meine Kostenbasis zu reduzieren oder vielleicht sogar auch zu flexibilisieren, was ja auch das Stichwort ist ja da die Resilienz, wo ich eben auch eine gewisse Flexibilität versuche, in der Kostenstruktur herzustellen, die es mir hilft, wenn neue Krisen auftreten, eben entsprechend darauf reagieren zu können.
Ja, du sagst ja in einer weiteren These, das greift schon ein paar von den Punkten auf, dass wirkungsvolle Transformation neben der Kostensenkung auch die Topline betrachtet, aber eben auch die Hebel im Produkt- und Fertigungsdesign. Wenn man mal ehrlich ist, ist das ja jetzt nicht die Wohlfühlecke jedes Sanierers, oder sehe ich das falsch?
Das kann ich wahrscheinlich nicht für jeden Sanierer beantworten, aber für uns ist das was, wo wir wirklich ein sehr starkes Augenmerk drauf legen. Viele Programme starten klassischerweise auf der Kostenseite, aber die eigentliche Wettbewerbsfähigkeit, die kommt eben aus der Marktpositionierung und der Fragestellung, bin ich eigentlich in den richtigen Märkten unterwegs, mit den richtigen Produkten, bei den richtigen Kunden? Und habe ich denn eigentlich das richtige, um mal den Begriff zu verwenden, Operating Model, und ist es darauf abgestimmt? Und das wird in vielen Fällen aus unserer Sicht sehr stark vernachlässigt. Wir sagen immer so ein bisschen, eigentlich wird angefangen, am Ende der Wertschöpfungskette zu restrukturieren. Aber ich sag mal, dieser ganze Teil von der Topline, also vom Umsatz oben kommen bis runter zum Rohertrag oder vielleicht noch ein Stück weiter, der wird häufig vernachlässigt. Also ich denke da an Dinge, die vielleicht im Produktdesign stecken, im Fertigungsdesign stecken etc. Was natürlich einen riesen Einfluss eben auf Herstellkosten haben kann und damit eben auch auf die Wettbewerbsfähigkeit.
Aber woran liegt das, dass das oft vernachlässigt wird? Ist das zu mühsam oder zu langwierig?
Ich glaube beides. Also das muss man schon sehen, dass natürlich, wenn man jetzt, um mal das Beispiel nochmal aufzugreifen, mit der Variantenvielfalt oder wenn man auch hingeht, dass man neue Märkte erschließen will, dass man diversifizieren will, dass man neue Branchen erschließen will, das sind natürlich alles Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen. Und ich sag mal, so ein klassischer Restrukturierungszeitraum, der wird ja oft angegeben mit vielleicht irgendwas zwischen 2 bis 4 Jahren. Und bis solche Maßnahmen wirklich greifen, mit Vorbereitung, mit der Umsetzung und bis dann auch wirklich die Ergebnisseffekte sozusagen in der Gewinn- und Verlustrechnung ankommen, da können auch schnell mal 5 Jahre ins Land gehen. Also insofern, das sind eben genau nicht diese Low-Hanging-Fruits. Aber ich glaube, da kommt es darauf an, dass man eben eine Restrukturierungs-Roadmap oder Transformations-Roadmap, wenn man das so nennen will, dass man sie auch genau so anlegt. Also dass man eben vorne im Prozess genau die Dinge tut, die wir waren vorhin bei der Liquidität, die Liquidität stabilisieren, dass man dann eben Ertrags- und Kostenoptimierung betreibt, ich sag mal im Bestehenden, und dass man sich dann in dem nächsten Schritt eben Gedanken darüber macht, wie man denn jetzt wirklich wieder nachhaltig wettbewerbsfähig werden kann. Und es gibt natürlich viele Dinge, die man so in der ersten, zweiten Phase schon tun kann. Was wir sagen, ist eben, man darf die dritte nicht vergessen, weil das ist am Ende die entscheidende, um wieder auf eben in diese Nachhaltigkeit reinzukommen.
Ja, du bringst ja eigentlich noch eine weitere Dimension mit rein, für die vermutlich auch die Aussage gilt, braucht eine Weile, bis es greift. Nämlich das Thema Organisation, Kultur, Führung. Du sagst, die Transformation gelingt nur dann, wenn auch das mittransformiert wird. Wie macht man das und wie lange darf man für sowas veranschlagen?
Ich glaube, zunächst kommt es sehr stark darauf an, dass man gleich zu Beginn das vernünftig aufsetzt. Das fängt an bei der Kommunikation, dass man allen Beteiligten, und da gibt es ja sehr, sehr viele Stakeholder in so einem Prozess, sowohl intern als auch extern, ein klares Bild davon gibt, wo die Reise eigentlich hingeht. Mit einem klaren Bild meine ich auch, dass man nichts unter den Teppich kehrt, also dass man absolute Transparenz herstellt und auch offen.
Darf ich an der Stelle mal einhaken, weil absolute Transparenz, das klingt ja erstmal sehr schön. Aber wenn es mir als Unternehmen wirklich an den Kragen geht, möchte ich dann insbesondere vielleicht meinen Lieferanten, aber auch meinen Mitarbeitern, wo ich ein paar Schlüsselfiguren habe, die ich auf gar keinen Fall verlieren will, möchte ich denen wirklich erzählen, wie schlecht es um mich steht?
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, also wir werden oft mit der Frage konfrontiert und natürlich muss man im Einzelfall auch darauf achten, dass man im Grunde stakeholdergerechte Kommunikation hat, weil jeden auch immer vielleicht ein bisschen was anderes interessiert und auf was anderes Wert legt. Aber du hast das Beispiel angesprochen mit den Schlüsselmitarbeitern. Unsere Erfahrung ist eigentlich, die wissen das längst. Die sind so lange im Unternehmen und kennen die Organisation so gut, die wissen meistens, dass da was im Argen ist. Und das Feedback, was wir häufig bekommen in solchen Prozessen, ist, dass gerade diejenigen, die Schlüsselpersonen sind, die Zukunft mitgestalten wollen, denen das Unternehmen auch am Herzen liegt, dass die sagen, endlich sagt's mal jemand, endlich haben wir Klarheit darüber und jetzt können wir gemeinsam einen Weg nach vorne definieren. Aber wir haben, und das ist natürlich, da gibt's auch andere Fälle, ohne Frage, aber zu einem weit überwiegenden Teil würden wir sagen, dass es die Mitarbeiterschaft eher motiviert als demotiviert. Auch wenn es natürlich im Einzelnen teilweise sehr, sehr schmerzhafte Prozesse und Entscheidungen sind.
Okay. Transformation heißt ja immer auch Veränderung. Und manchmal ist diese Veränderung vielleicht auch deswegen nicht vonstatten gegangen, weil jemand ganz oben blockiert hat, etwas nicht sehen wollte, etwas nicht mittragen wollte. Zu welchem Zeitpunkt erkennt man, dass da oben vielleicht jemand das Problem ist? Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt, auch mal Leute aus dem Führungspersonal auszutauschen? Und ist das, andere Frage vielleicht noch, eure Aufgabe? Ihr kriegt in aller Regel ja nicht die Kompetenz, das zu tun, sondern könnt es vermutlich nur anraten, es sei denn, ihr geht wirklich selber ins Organ rein.
Waren jetzt drei Fragen. Ich versuch's mal mit der ersten. Wann erkennt man sowas? Ich würde sagen, dass erfahrene Restrukturierungsberater das relativ schnell merken. Also da würde ich sagen, gehen wenige Wochen ins Land, bis man verstanden hat, ob die Führungsmannschaft, die heute im Unternehmen ist, auch die richtige ist, um die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, der zweite Teil war ja der Frage, wann geht man eigentlich sowas an? Ich würde sagen, auch hier in den weit überwiegenden Fällen wahrscheinlich sofort, weil am Ende hindert es nur die Veränderungen, und das sind sehr schwierige Entscheidungen, die da teilweise getroffen werden müssen, weil Personen vielleicht schon lange im Unternehmen sind, weil sie aber auch ein großes Know-how, großes Wissen haben, vielleicht auch operativ, fachlich irgendwo eine Stütze sind. Aber wenn sie nicht bereit sind, diesen Veränderungsweg mitzugehen, dann sollte man diese Entscheidung wahrscheinlich eher früher als später treffen. Das ist richtig, was du sagst. Wir können nur diejenigen sein, die das ansprechen und darauf hinweisen. Wir werden aber auch in sehr vielen Fällen aktiv danach gefragt, also häufig auch von den Eigentümern des Unternehmens, also seien es jetzt Finanzinvestoren oder seien es vielleicht auch Familienunternehmen, wo jetzt die Familie selbst nicht mehr im aktiven Management eine Rolle spielt, und da transparent mit umzugehen. Und in einer Vielzahl der Fälle sind das natürlich sehr intensive Diskussionen, aber da stellen wir dann schon auch fest, dass die Eigentümer bereit sind, da schnell zu handeln. Etwas komplexer und weitaus schwieriger sind die Situationen, wo Eigentümer noch selbst in der Führungsverantwortung sind, weil da kann man natürlich dann so schnell Veränderungen nicht herbeiführen, was die Personen betrifft, oder häufig nicht so schnell herbeiführen, was die Personen betrifft. Und da kann es dann auch ein guter Weg sein, dass man einen restrukturierungserfahrenen Berater der Geschäftsleitung oder der Geschäftsführung beiseite stellt, sei es im Organ oder nicht im Organ. Ich glaube, das spielt dann am Ende gar nicht so die große Rolle.
Okay, macht für euch tatsächlich keinen Unterschied?
Also die Organschaft, doch, ist sehr fallspezifisch. Ich würde sagen, in der überwiegenden Zahl der Fälle bekommt man das als Berater auch die notwendigen Entscheidungen, wenn man nicht im Organ ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht die Geschäftsführung oder die Geschäftsleitung oder auch die Eigentümer sehr, sehr eng im Tagesgeschäft begleitet, was wir in vielen Fällen machen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man dann sagen muss, wir brauchen jemanden, der ins Organ geht und zum richtigen Zeitpunkt dann die Entscheidung auch herbeiführt. Ich würde aber sagen, das ist sehr abhängig vom jeweiligen Fall.
Es gibt eine weitere These von dir, die ich interessant fand, die heißt: Wettbewerbsfähigkeit wird zunehmend durch Resilienz definiert, nicht durch Effizienz. Es greift sicherlich ein paar Punkte auf, die wir gelernt haben in den vergangenen Jahren. Ich hätte eher gedacht, das heißt nicht Wettbewerbsfähigkeit, sondern Überlebensfähigkeit. Aber ich bin gespannt, mich von dir erklären zu lassen, warum das tatsächlich auch für die Position im Wettbewerb wichtig ist.
Ja, die Herausforderung, die wir da sehen, ist, dass häufig die Wettbewerbsfähigkeit, also natürlich ist es nach wie vor so, dass eine gewisse Ertragsfähigkeit ein Riesenvorteil ist und natürlich auch eine gewisse Resilienz gibt. Also wenn ich irgendwo eine Marge habe von 10% und meine Wettbewerber haben nur eine Marge von 5%, wenn es dann irgendwann mal knallt, dann habe ich einfach ein bisschen mehr Luft zum Atmen als meine Wettbewerber. Auf der anderen Seite ist es so, dass Resilienz ja nicht nur Ertragsfähigkeit ist, sondern Resilienz sind auch Themen wie: bin ich lieferfähig, habe ich ein flexibles Produktionsnetzwerk, wie variabel ist meine Kostenstruktur. Und das ist ein Stück weit schon ein Trade-off zwischen Ergebnis und Ertrag und eben dieser Resilienz. Und wir sagen eigentlich, es macht relativ wenig Sinn, bis auf den letzten Euro Ertragskraft aus den Geschäftsmodellen rauszupressen, dann funktionieren sie zwar genau in dieser Situation, aber wenn sich irgendwas im Umfeld oder auch irgendwas im eigenen Geschäftsmodell nur ein bisschen ändert, dann kommt das Ganze wieder gleich im Schwanken. Insofern würden wir wahrscheinlich sagen, den ein oder anderen Prozentpunkt Marge für Resilienz einzutauschen und eben diese Resilienz im Geschäftsmodell zu verankern, das macht einen langfristig wettbewerbsfähiger, als wenn ich nur der Profitabelste am Markt bin.
Was heißt denn das zum Beispiel für das Thema Lagerhaltung? Also wir haben viele Jahre beobachtet, dass die Unternehmen versucht haben, ihre Lager immer weiter zu minimieren. Wir haben auch gesehen, dass die Banken das belohnt haben. Ist das ein Konzept der Vergangenheit?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Frage, was habe ich an Lager, ist aktueller denn je, um sicherzustellen, dass ich die richtigen Dinge vorrätig habe, sowohl auf der Rohstoff- als auch auf der Fertigwarenseite. Also ich glaube, der Blick da drauf ist sehr wichtig und ich glaube auch, dass es da noch relativ viel Optimierungspotenzial gibt. Aber ich sollte eben schon sicherstellen im Sinne der Resilienz. Und da ist eben wieder genau die Frage, wie bedeutend ist es denn eigentlich für mein Geschäftsmodell, dass ich am Ende, es ist ja Lagerhaltung, hat damit zu tun, beispielsweise bin ich schnell lieferfähig oder nicht. Ich muss mir die Frage stellen, wie wichtig ist es denn eigentlich für mein Geschäftsmodell, dass ich schnell lieferfähig bin oder nicht? Und dann entsteht aus dieser schnellen Lieferfähigkeit ein Wettbewerbsvorteil. Und das ist, glaube ich, genau das, was man mitdenken muss. Und dann kommt man vielleicht zu dem Entschluss, dass man sagt, ja, die Lieferfähigkeit, die ist von uns für ganz entscheidender Bedeutung. Und dann würde ich auch sagen, dass ich vielleicht eher zu einem etwas volleren Lager tendieren würde, als zu einem etwas leeren, was dann nur auf Working Capital optimiert ist. Gleichzeitig, und du hast es angesprochen, bedeutet das aber auch, dass ich natürlich die finanziellen Ressourcen dafür brauche. Und auch das ist wieder was ich ja in meinem Geschäftsmodell anlegen muss. Ich sagen muss, meine Finanzierungsstruktur, die muss so sein, dass es eben auch zu dem Geschäftsmodell passt, was ein großes Lager vielleicht braucht. Und das sind genau diese Abhängigkeiten, wo wir am Anfang schon mal waren. Das muss ich sauber aufeinander abstimmen. Also wenn ich jetzt nur zu dem Entschluss komme und sage, ich mache mir jetzt mal das Lager voll, damit ich zu jedem Zeitpunkt lieferfähig bin. Meine Kunden belohnen das aber nicht, indem sie vielleicht höhere Preise zahlen. Und gleichzeitig vergesse ich noch, mit meinen Finanzierern darüber zu sprechen, dass ich jetzt einen größeren Kapitalbedarf habe. Dann fällt mir das irgendwo früher oder später auf die Füße.
Finanzierer sind ein gutes Stichwort für deine nächste These. Da sagst du, die Geschäftsmodelltransformation ist ein Investor Relations Thema. Ist das eine Geschichte, die ich da erzähle, oder brauche ich eine Equity Story und eine Debt Story?
Ich würde sagen, es ist eine Geschichte, die ich da erzähle, weil auch da wieder Kapitalgeber wollen aus meiner Sicht heute verstehen, ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig oder nicht. Ich glaube, dass jeder versteht, dass egal, ob ich jetzt auf der Equity-Seite bin oder ob ich auf der Debt-Seite bin, nur wenn ich ein langfristig ertragsstarkes Geschäftsmodell habe, dann kann ich auch, ich sag mal, meine Zinsen bedienen, meine Kredite zurückführen, Erträge erwirtschaften, um Dividenden zu zahlen, etc. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist es ein Narrativ, was man da braucht. Aber das muss, glaube ich, auch gut sein, weil diese Stakeholder-Landschaft, und du hast jetzt nur zwei Stakeholder angesprochen, die wird immer komplexer. Ich habe immer mehr Spieler mit in solchen Prozessen. Und die muss ich natürlich mit dieser Story alle bedienen und abholen.
Und du sagst, die Geschwindigkeit der Umsetzung entscheidet über den Erfolg, nicht die Perfektion des Konzepts. Klingt erstmal überzeugend, aber mal ehrlich, tragen nicht die Berater und auch die Banken zur Verzögerung ganz wesentlich bei?
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist so, was jetzt vielleicht nicht nur, um da nicht nur auf die Banken abzustellen, sondern generell die Finanziererseite oder auch wieder da weitere Stakeholder. Ein Stück weit ist es natürlich auch aufgrund eigentlich einfach regulatorischer Rahmenbedingungen, dass das so ist. Da muss man einfach mit umgehen. Ich glaube, weil du es ansprichst auf der Beraterseite, da bin ich schon der Meinung, dass es vielen Restrukturierungen oder auch Transformationssituationen guttun würde, wenn man ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung hätte und auch etwas früher anfangen würde mit der Umsetzung. Ich glaube, die Dinge widersprechen sich auch nicht. Man kann auch schon im Rahmen einer Analysephase, einer Konzepterstellung, man lernt schon relativ schnell, wo Ansatzpunkte sind. Und ich meine auch, dass man mit denen sofort in der Restrukturierung starten kann und dort die Potenziale heben kann und dann, ich sag mal, so ein Stück weit parallel dazu dann ein Konzept finalisieren kann.
Jetzt hast du vorhin aber ja darauf verwiesen, dass Abhängigkeiten so wichtig sind, dass man möglicherweise an der einen Stelle ein Rädchen dreht und nicht versteht, was an der anderen Stelle dann passiert. Wenn ich jetzt schon früh anfange, hier und dort ein bisschen zu drehen, bevor ich das Gesamte verstanden habe, laufe ich dann nicht Gefahr, genau dahin zu kommen, wo du vorhin nicht hinrennen wolltest?
Das ist so. Insofern ist es in dieser Phase sehr wichtig zu verstehen, welches Rädchen drehe ich denn eigentlich besser nicht und was schiebe ich ein bisschen nach hinten, weil ich weiß, da sind die Abhängigkeiten im Geschäftsmodell sehr groß. Da muss ich vielleicht nochmal etwas länger drüber nachdenken, muss vielleicht etwas tiefer analysieren und muss vielleicht etwas umfassender auch Konzeptarbeit betreiben. Aber es gibt in vielen Fällen auch noch genügend Dinge, die, sage ich mal, eher klassische Ertrags- und Kostenoptimierung sind. Ja, wo ich weiß, das kann ich heute schon tun, ohne dass ich damit das Geschäftsmodell in einer Art und Weise beeinflusse, was ich nachher nicht mehr zurückdrehen kann. Aber wie du es angesprochen hast, genau das zu verstehen, was kann ich eigentlich heute schon machen und was schiebe ich vielleicht eher ein bisschen in die Zukunft, das ist schon entscheidend. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass man so eine Idee davon bekommt, wie kann eigentlich so eine Transformations-Roadmap aussehen, was mache ich im ersten Jahr, was mache ich im zweiten Jahr, was mache ich im dritten Jahr, und das muss ich dann schon sehr gut aufeinander abstimmen.
Wir haben mittlerweile ziemlich stark formalisierte Prozesse in der Restrukturierung, insbesondere eben, wenn Banken mit an Bord sind, wenn es dann um Gutachten verschiedener Prägung geht. Ist das ein Hemmschuh, um so rasch loszulegen, wie du dir das wünschst? Oder könnte man das schon, wenn alle Beteiligten sich einfach nur einig wären?
Es kann zum Hemmschuh werden, wobei ich der Meinung bin, dass diese regulatorischen Anforderungen, die da gesetzt werden, schon alle Beteiligten, ich sag mal, auf die richtigen Dinge stoßen und schon da auch anregen, über die richtigen Dinge nachzudenken. Ich glaube, dass man ein Stück weit pragmatisch mit diesen Anforderungen auch umgehen muss. Und ich glaube auch, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen da genug Raum lassen, um pragmatisch damit umzugehen. Man muss halt irgendwo den gemeinsam mit allen Beteiligten den Mut haben und entscheiden, was müssen wir denn jetzt wirklich tun? Was ist in diesem Fall entscheidend? Und was sind vielleicht auch Dinge, die man nicht tun muss und weglassen kann?
Und dann, wenn dann irgendwann vielleicht die Transformation mal gegriffen hat, dann greift deine letzte These, nämlich dass Transformation kein Projekt ist, sondern ein neues Betriebssystem des Unternehmens. Was soll das in der Praxis heißen?
Diese exogenen Einflüsse, über die wir vorhin gesprochen haben, wir sehen ja jetzt eigentlich seit 4, 5 Jahren, das hört nicht mehr auf. Man denkt immer, jetzt sind wir über den nächsten Berg hinweg und dann kommt wieder was Neues dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Stück weit die neue Realität, mit der Unternehmen umgehen müssen und auf die sie sich einstellen müssen. Das heißt, das, was wir eigentlich klassisch in der Restrukturierungs- und Transformationsberatung tun, da sind wir der Meinung, dass Unternehmen eigentlich damit gar nicht aufhören sollten. Also auch wenn man sagt, wir haben jetzt die erste Phase vielleicht der Restrukturierung hinter uns, wir haben die zweite Phase hinter uns, vielleicht gibt es noch eine dritte Phase, die sich dann eher mit strategischer Neuausrichtung beschäftigt. Wir glauben, dass es Sinn macht und man muss es dann vielleicht nicht Restrukturierung nennen, das bekommt dann vielleicht einen anderen Namen, weil der ja auch immer ein klein bisschen belastet ist. Aber in dieser Logik weiterzuarbeiten und diese Projektorganisation, die da aufgebaut werden, weiter im Unternehmen zu bestehen zu lassen und immer wieder zu befüllen mit akuten Themen. Dadurch glauben wir, kommen Unternehmen in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, sodass sie dann auch nicht beim nächsten exogenen Schock, wenn man so will, gleich wieder in eine Situation geraten, wo dann wieder Sanierung und Restrukturierung ansteht.
Manchmal ist ja auch klar, dass es gar nicht um langfristige, kontinuierliche Verbesserungsprozesse geht, weil das Unternehmen eigentlich so bald wie möglich verkauft werden soll. Geht man dann grundsätzlich anders an die Restrukturierung heran?
Ich würde sagen, eigentlich nein, weil wenn wir uns eine klassische Restrukturierungssituation vorstellen, dann, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, steht meistens erstmal irgendwo Liquidität und erste Ertragsoptimierung im Fokus. Das muss ich ja in jedem Fall machen. Also wenn ich das Problem nicht löse, dann bin ich häufig auch nicht erfolgreich mit meinem Verkauf, also Verkaufsprozesse, also zumindest außerhalb der Insolvenz. Die dauern irgendwo sicherlich zwischen 6 und 12 Monate. Wir haben das Gefühl, dass sie teilweise immer länger werden, weil die Komplexität zunimmt. Das heißt, ich muss ja für diese Phase erstmal absichern, dass ich die überhaupt in Anführungszeichen überlebe. Wo man sicherlich darauf achtet, ist, dass man auch hier nicht zu stark ins Geschäftsmodell eingreift, dass man zwar aufzeigt, was sind die Hebel zur Restrukturierung, was glauben wir oder auch was glauben die bestehenden Eigentümer, wie muss man dieses Unternehmen in Zukunft positionieren, damit es nachhaltig erfolgreich ist. Man würde aber vielleicht gewisse Dinge eher aufzeigen, einem zukünftigen Investor aber noch nicht angehen, weil man ja immer berücksichtigen muss, dass vielleicht der zukünftige Investor andere Pläne hat. Das ist insbesondere bei strategischen Investoren so, bei Finanzinvestoren ist das vielleicht ein bisschen weniger so.
Finanzinvestoren sind ein gutes Stichwort. Welche Erfahrungen habt ihr mit denen gesammelt? Gehen die das Thema konsequenter an als der klassische Mittelständler oder nicht, weil sie damit bislang oft wenig Berührungspunkte hatten?
Ich würde sagen, dass sie es vielleicht nicht konsequenter. Ich glaube, sowohl beim Finanzinvestor als auch beim Mittelständler gibt es eine große, also große Konsequenz nachher in der Umsetzung, wenn man es gemeinsam richtig aufgesetzt hat. Was man schon merkt, ist, dass der klassische Mittelständler, der vielleicht das erste Mal in eine solche Situation gerät, eine Weile braucht. Ich sag mal, also vielleicht kann man sagen, er muss es erstmal ein bisschen sacken lassen, weil das ja schon sehr schwierige, harte Prozesse sind, die vielleicht dann auch in Diskussionen in der Eigentümerfamilie miteinander verbunden sind und wie man damit umgeht. Da ist natürlich so ein Finanzinvestor, der guckt da schon ein Stück weit objektiver drauf, ne? Also so diese emotionale Komponente, die man in Familienunternehmen häufig vorfindet, das ist was man dann auch erstmal auflösen muss, bevor es dann richtig losgeht. Aber ich glaube, wenn es losgeht, dann unterscheiden sich eigentlich der klassische Mittelständler weniger von einem Finanzinvestor.
Du hattest eingangs gesagt, dass ihr aktuell häufiger an Bord geholt werdet, wenn es noch gar nicht so richtig viel hart zu restrukturieren gibt, sondern eher was im Geschäftsmodell anzupassen. Ist ja eigentlich was, wonach die Sanierer sich immer gesehnt haben, möglichst früh an Bord geholt zu werden. Ist das jetzt Zufall oder ist das ein Phänomen eines professionelleren Marktes, das wir auch für die Zukunft so erwarten dürfen?
Ich denke, dass es ein professionellerer Markt ist. Ich glaube, das sind ganz viele Einflussfaktoren, die dazu führen. Ich glaube, das bereits angesprochene, dass Unternehmen sich immer wieder und wiederholt in diesen Situationen wiederfinden, hat sie ein Stück weit dafür sensibilisiert. Wir sprechen ja auch in der Branche sehr viel über das Thema Krisenfrüherkennungssysteme und Risikomanagementsysteme. Auch wenn die jetzt, wenn wir noch weit davon entfernt sind, dass die überall vollständig umgesetzt sind, aber sehen wir doch an einigen Stellen erste Ansatzpunkte, was sicherlich auch hilft. Ich glaube auch, dass wir auf der Finanzierer, auf der Bankenseite diesbezüglich eine große Professionalisierung oder eine weitere Professionalisierung haben, insofern, dass die Themen auch da früher erkannt werden und früher angegangen werden. Und vielleicht der letzte Punkt ist noch, dass auch viele klassische Mittelständler, Familienunternehmen heute Beiräte haben, Aufsichtsräte haben, je nachdem, in was für einer Struktur sie sich finden, die mit erfahrenen Leuten besetzt sind, die dann zum richtigen Zeitpunkt auch frühzeitig darauf hinweisen und sagen, hey, da läuft was möglicherweise schief, da müssen wir uns rechtzeitig drum kümmern. Und ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Bestandteile, aber du hast eingangs beschrieben mit einer Professionalisierung. Ich glaube schon, dass wir das so sehen und ich glaube auch, dass die weiter zunehmen wird. Und das sind natürlich so klassische Restrukturierungssituationen. Es ist natürlich sehr zuträglich, weil der Handlungsspielraum, ist wahrscheinlich klar, aber der Handlungsspielraum natürlich, je früher ich anfange, desto besser kann ich damit umgehen.
Das ist ja eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Schlusswort, für das ich dir sehr dankbar bin, zumal mich in den letzten Monaten von Seiten der Restrukturierungsberater doch eher zum Teil recht düstere Einschätzungen zur Zukunft des deutschen Mittelstands erreicht haben. Du klingst da ja deutlich positiver, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben eine Menge gelernt, Thilo. Vielen Dank, das war wirklich spannend. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung. Ich danke natürlich allen Hörern für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com